Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Und wir werden den Blick Richtung Norden sozusagen drehen, nämlich nach Dänemark. Und ich habe mich sehr gefreut, dass wir gerade schon so viel über den Mobilitätssektor gehört haben, denn in Dänemark ist die Sektorenkopplung bislang vor allem im Wärmesektor. Also von daher sehr schön komplementär heute hier die Vorträge. Ja, vielen Dank auch für die nette Anmoderation. Wie bereits erwähnt wurde, ich bin nicht aus Kopenhagen angereist, sondern tatsächlich aus Berlin. Arbeite bei Agora Energiewende für Netze, aber auch für den Bereich nordische Energiekooperation. Ich habe aber 8 Jahre lang in Dänemark gelebt, daher also auch dieser Kontext in Bezug meiner Arbeit. Und wir gucken uns bei Agora immer gerne an, wie man die Energiewende eigentlich umsetzen kann. Und da hat uns der Blick Richtung Norden inspiriert, denn in Deutschland ist es ähnlich wie in Österreich. Man hat ja wirklich jetzt die Energiewende zu diskutieren und auch, wie man immer mehr und höhere Windanteile in das System bringt. Und Dänemark stellt da ja auch eine Art Vorreiterfunktion dar. Ja, und bevor wir uns angucken, wie die Sektoren eigentlich zusammenhängen, riskieren wir als erstes mal einen Blick auf das dänische Stromsystem. Und das Foto, das Sie hier sehen, ist natürlich jetzt so ganz typisch Dänemark, die kleine Meerjungfrau, denkt man irgendwie so, sehr klischeebeladen. Warum habe ich das mitgebracht? Ich habe das gemacht, als ich Freunde besucht habe, denn das Foto stellt eigentlich ganz schön das dänische Stromsystem dar. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen klein, aber Sie sehen zum einen hier im Hintergrund den Onshore-Windpark Millgrund. Also im Prinzip, Entschuldigung, nicht Onshore, sondern Nearshore-Windpark, also ein Offshore-Windpark, sehr dicht an der Küste. Man sieht ihn vom Amager Strand aus. Dann sehen Sie auf der anderen Seite, was auch ganz typisch für Dänemark ist, nämlich der hohe Anteil der Kraft-Wärme-Kopplung in der Stromerzeugung. Da sehen Sie rechts das Amagerwerk. Das wird mit Kohle und mit Biomasse befeuert, also auch ganz typisch dänisch. Und zum anderen eben auch die Müllverbrennungsanlage Amager Bagge, auch sehr typisch für die dänische Energieversorgung. Und das, was viele nicht wissen, auf Amager Bagge kann man zukünftig sogar Skifahren. Da ist nämlich auch noch eine Indoor-Skipiste mit integriert. Also eine sehr integrierte Form der Energiewende. Ja, warum schauen wir so stark nach Dänemark? Zum einen gibt es dort das Ziel, bis zum Jahr 2050 das Energiesystem vollständig zu dekarbonisieren, was eine sehr ambitiöse Vorstellung ist, die man hier entsprechend umsetzen möchte. Zum anderen eben hat Dänemark bereits jetzt einen Windenergieanteil von 43,6%. Das war der Rekord, der im letzten Jahr verzeichnet wurde. Und in 2 Jahren, in 2020, soll Windenergie auch die Hälfte des Stroms beliefern. Zugleich aber eben diese große Herausforderung der Integration von Strom- und Wärmesektor, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Ja, bevor wir bei der Wärme einsteigen, nochmal ein ganz wichtiger Aspekt beim Stromsystem. Dänemark hat natürlich bei der Integration der Windenergie einen großen Vorteil, den viele Länder nicht haben. Und das muss man der Vollständigkeit halber hier schon erwähnen. Das ist nämlich der hohe Grad an Interkonnektivität zu den Nachbarländern. Es gibt insgesamt 6,4 Gigawatt Interkonnektoren zu den skandinavischen Nachbarländern und Deutschland. Und Norwegen und Schweden, ich meine, Österreich hat ja auch Wasserkraft und Norwegen und Schweden eben auch. Und entsprechend ist das natürlich in Dänemark mit Importen und Exporten für den überregionalen Ausgleich von Windenergieschwankungen schon mal sehr favorabel. Aber man muss ganz klar sagen, mit steigenden Anteilen der Windenergie wird es natürlich auch immer wichtiger, die thermische Stromerzeugung zu flexibilisieren. Und bei der Windintegration wurden deswegen eben auch natürlich verschiedene Flexibilitätsoptionen entsprechend anvisiert. Wir haben dazu auch mal eine Lessons Learned from Denmark Serie gemacht bei Agora Energiewende, wo es ganz verschiedene Aspekte gibt, von der systemfreundlichen Auslegung zu Windenergieanlagen bis hin zu Regelenergie. Heute aber eben der Fokus auf die Integration des Strom- und Wärmesektors. Zu den anderen Bereichen können Sie da auch sehr gerne auf unserer Webseite in den Publikationen weiterlesen. Ja, und damit wären wir bei der dänischen Energiewende, Ziele und Strategie. Grundsätzlich ist erstmal wichtig, dass es 2 Säulen gibt bei der dänischen Energiestrategie. Das Wort Energiestrategie ist übrigens richtig geschrieben, das schreibt sich auf Dänisch so, ich habe da keine IEs vergessen. Und Die eine große Säule ist dabei die Energieeffizienz. Wohlweislich aber, Elektrifizierung wurde ja bereits angesprochen, der Sektoren, dass wir da natürlich auf der einen Seite die Bestrebung haben, Energieeinsparungen vorzunehmen, auf der anderen Seite aber neue Verbrauchsanwendungen, sowohl im Bereich Power to Heat, aber auch im Bereich der Elektromobilität kommen werden. Auf der anderen Seite, die zweite wichtige Säule, ist der Anstieg an erneuerbaren Energien. Und dort spielt eben die Windenergie, aber auch die Biomasse eine große Rolle. Das Spannende ist natürlich, wenn wir jetzt den Blick auf das Jahr 2050 richten und fragen, wie sieht das Energiesystem der Zukunft eigentlich genau aus? Also diese Frage wird keiner sicher beantworten können. Denn es gibt viele verschiedene Entwicklungen und Pfade, die da entsprechend ineinandergreifen. Und was sehr charakteristisch ist für die dänische Energiestrategie, ist eben, dass man auf der einen Seite ein langfristiges Ziel hat, aber zugleich eben kurzfristige Initiativen festlegt, also so als Zwischenschritte quasi, um eben auf einem robusten Pfad sich zu diesem Ziel hinzubewegen. Und dafür gibt es eben sogenannte Energie-Outtailer, das sind Energy Agreements oder Energievereinbarungen. Dänemark ist ja charakterisiert durch Minderheitsregierungen, das heißt, dort ist es oft, dass man dann auch über die Parteien hinweg bestimmte Ziele festlegt. Ganz bekannt ist die Energievereinbarung aus dem Jahre 2012. Dort wurden zum Beispiel auch Strategien für einen grüneren Wärmesektor festgelegt für 2020 oder eben auch der Zubau der Windenergie entsprechend, um halt eben tatsächlich die Hälfte des Stroms daraus bis zum Jahre 2020 beliefern zu können. Ja, in Bezug auf die Sektorenkopplung, es ist natürlich zum einen eine riesengroße Chance zur Flexibilisierung des Energiesystems. Bei Elektromobilität wurde das ja bereits angesprochen. Also man kann ja auch eine Steuerungsfunktion haben bei der Beladung von Elektroautos. Und genauso stellt sich natürlich die Frage bei der Verquickung mit dem Wärmesektor, wie können wir das tatsächlich für die Flexibilisierung nutzen? Und wenn wir historisch nochmal einen kleinen Blick zurücknehmen, kann man sagen, dass Dänemark tatsächlich ein Pionier ist bei der Kraft-Wärme-Kopplung. Die erste Anlage, die dort 1903 installiert wurde, um Krankenhaus zu beliefern, also das, glaube ich, können wir da jetzt mal außen vor lassen. Aber in den 20er, 30er Jahren war es tatsächlich so, dass man bereits mehr in diese Richtung ging, auch mit dem Ausbau des Fernwärmenetzes, sodass dann bereits in den 70er Jahren rund 30% tatsächlich Fernwärmenetz Belieferung im Wärmebereich existierte. Der wirklich große Impuls war dann aber tatsächlich die Ölkrise, weil da hat man gesagt, wir müssen weitergehen mit der Energieeffizienz. Das war ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Und auf der einen Seite eben stark auf Kraft-Wärme-Kopplung setzen. Und auf der anderen Seite hat man sich aber auch gefragt, wie können wir das flächendeckend umsetzen? Denn auch wenn wir jetzt in den Bereich Fernwärme gehen, das hat ja natürliche Monopolcharakteristiken, so eine Investition in die Infrastruktur muss sich ja auch amortisieren. Und da hat man eben 1979 das erste Wärmegesetz erlassen, was in seinen Grundzügen auch heute so eigentlich noch Wirkung hat. Und ähnlich wie bei der Strategie kommt hier wieder dieser integrierte Ansatz zum Tragen. Das heißt, die Kommunen machen im Prinzip ein Mapping, welche Ressourcen zur Verfügung stehen, wie der Wärmebedarf aussieht, wie er in der Zukunft sein wird, wie die Preissensitivitäten der Brennstoffe sind. Es gibt da einen sogenannten Technologiekatalog für. Und dann versucht man eben ein integriertes Konzept zu schaffen, welches man dann von kommunaler Ebene aus in regionale Wärmepläne entsprechend einspeist. Das heißt, es ist also relativ dicht sozusagen auch am Bürger geplant. Ja, und dann ein weiterer wichtiger Punkt war natürlich dann in den 90er Jahren, dass man dann halt eben auch tatsächlich immer weiter übergegangen ist von der Befeuerung mit Kohle zu Gas und Biomasse. Darauf werde ich gleich nochmal eingehen. Und dieses Bild, das Sie hier sehen, diese Grafik, ist, glaube ich, sehr, sehr typisch. Bestimmt haben Sie das schon mal in anderer Variante irgendwo vorgefunden. Man sieht nämlich da sehr schön, wie sich das System, das in den 80er Jahren linker Hand doch noch von sehr zentraler Erzeugung geprägt war, weiterentwickelt hat zu einem Energiesystem, das tatsächlich sehr, sehr dezentral ist. Das heißt also, diese pinken Punkte, die Sie sehen, das sind dezentrale Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und diese türkisfarbenen Punkte, das sind Onshore-Windenergieanlagen. Also wirklich praktisch eine große Veränderung oder Dezentralisierung. Jetzt bleibt natürlich an der Stelle die Frage bestehen, wie konnte man von diesen zentralen Kraft-Wärme-Kupplungsanlagen zu so einem dezentralen System übergehen? Und wieder gab es eine Vereinbarung, Sie haben es bereits geahnt, eine Energievereinbarung. In dem Fall, ich habe das jetzt mal KWK, Kraft-Wärme-Kupplungsvereinbarung genannt, da hat man nämlich tatsächlich in den Fokus gesetzt, dass neue KWK-Anlagen gebaut werden müssen, mit dem klaren Ziel, dass diese dezentral gebaut sind, das heißt also nicht nur bei großen Städten, sondern eben auch bei kleineren Kommunen und Gemeinden. Und hier hat man halt eben dann auch ganz interessant sozusagen diese Obligation of Connect, muss man an dieser Stelle erwähnen, mit übernommen. Das heißt im Prinzip, wenn also kleinere Kommunen zum Beispiel in ein Fernwärmenetz oder auch in eine Gasnetzinfrastruktur investiert haben, war es halt eben so, ist auch heute noch so, dass hier auch Gebäude, Bestandsgebäude oder neue Gebäude verpflichtet werden können, dann auch diesen Anschluss zu nutzen. Das ist natürlich eine sehr, sehr weitreichenderer Eingriff, sage ich jetzt mal so, vielleicht auch nicht auf jedes Land so übertragbar, aber es ging eben tatsächlich darum, da auch Opt-out-Lösungen vorzubeugen, denn wenn man das hätte, würde sich ja potenziell die Infrastrukturinvestitionen nicht amortisieren. Ja, man hat dann im Prinzip mit diesen vielen dezentralen KWK-Einheiten schon mal schön die Energieeffizienz gehoben, aber dann gibt es natürlich noch einen weiteren wichtigen Punkt auf der Agenda und das ist die Dekarbonisierung. Und da wurde zum einen, um diese Wärmewende wirklich weiterzutreiben, hat man eben gesagt, okay, seit 2013 wurden Öl- und Gasheizungen in neuen Gebäuden verboten und seit 2016, also gerade mal vor 2 Jahren, wurden auch Ölheizungen, wenn man seine Heizung sozusagen wechselt, tauscht, auch in Bestandsgebäuden verboten. Unter der Bedingung natürlich, dass ein Anschluss an das Fernwärme- oder Erdgasnetz besteht. Auf der anderen Seite gab es natürlich den Stromsektor, oder gibt es ja auch noch, mit der Stromwende. Und hier war man natürlich auch sehr bemüht, entsprechend einen Brennstoffwechsel vorzunehmen. Als erstes erfolgte dann durch einen Einspeisetarif, den man eingeführt hat für die Kraft-Wärme-Kopplung, der dann später auch zeitlich differenziert war nach 3 Stufen, dass man eben im Prinzip Erdgas befeuerte, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen weiter gefördert hat, dass erstmal dann entsprechend ein Umstieg kam von Kohle auf Erdgas. Und dann eben wurde dann mit der Biomasse-Vereinbarung im Jahre 1993 auch festgelegt, dass bestimmte Anteile an Biomasse tatsächlich bei der Befeuerung in den großen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen verwendet werden müssen. Dann als nächster Schritt jetzt anstehend ist der Kohleausstieg. Da geht es eben dann tatsächlich um die weitere Konvertierung zu Biomasse. Und jetzt die dritte Herausforderung, jetzt hatten wir Energieeffizienz steigern, jetzt hatten wir die Dekarbonisierung. Das ist natürlich dann die Flexibilisierung als die große Nummer 3 der Herausforderung. Denn wenn wir immer mehr Windenergie im System haben, ist natürlich klar, dass wir, wenn wir Kraft-Wärme-Kopplung zur Wärmebelieferung verwenden, ja wieder eine Art Must-Run im System haben. Was zwar positiv ist, durchaus aus dieser kombinierten Erzeugung von Wärme und Strom, aber auf der anderen Seite natürlich, gerade wenn jetzt sehr viel Windenergie in das System kommt, ja auch wiederum durchaus Nachteile hat. Und man muss jetzt bei Dänemark sagen, dass dadurch, dass das Land nicht so groß ist und auch 2 Preiszonen hat, eine relativ gute Korrelation besteht zwischen einem hohen Winddargebot, einer hohen Windenergieeinspeisung auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben entsprechend auch aus einem niedrigen Strompreis. Und was Sie hier sehen, ist im Prinzip so eine Strategie, wo man versucht hat, tatsächlich bei den Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen Flexibilität anzureizen. Zum einen hat man den Einspeisetarif auch für dezentrale Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die größer als 5 Megawatt sind, seit 2005 auslaufen lassen. Stattdessen gibt es einen Grundbelöb, wie man auf Dänisch sagt. Das heißt also einen Grundbetrag, den bekommen Sie unabhängig von der erzeugten Strommenge. Und damit bestand natürlich die Idee, schon mal anzureizen, dass man dann eben auf andere Formen der Wärmebelieferung übergeht in Zeiten von hoher Windstromeinspeisung. Also im Prinzip die Kraft-Wärme-Kopplung sozusagen wieder zu entkoppeln, Strom- und Wärmeerzeugung. Zugleich hat man steuerliche Anreize geschaffen für den netzoptimierenden Einsatz von Elektrokesseln. Und was ganz wichtig ist, der Grundbelöb läuft im Jahre 2018 aus. Und um hier eben dann tatsächlich Anreize zu setzen für große Wärmepumpen, die eben in den KWK-Anlagen genutzt werden, das ist vielleicht auch wieder ein sehr dänischer Ansatz, gibt es jetzt eine Reisegruppe, die dort sozusagen mit Rat und Tat dann bei den dezentralen Kraftwerken auch zur Verfügung steht, dass man dort halt eben tatsächlich dann, weil die dezentralen Kraftwerke ja im Gegensatz zu den großen auch weniger Ressourcen haben und auch ein Problem haben werden, wenn diese Förderung 2018 ausläuft, das heißt, die dort eben bei der Umrüstung quasi mit Rat und Tat zur Seite steht. Und zum anderen gibt es auch nochmal eine Investitionshilfe am Anfang bei der Installation von Wärmepumpen von großen für die kleinen dezentralen KWK-Anlagen. Ein zweiter Punkt, der ebenfalls typisch dänisch ist, ist, dass man natürlich jetzt auch versucht, die Haushalte, die sozusagen nicht direkt an ein Fernwärmenetz oder an ein Erdgasnetz angeschlossen sind, dort eben auch nochmal weiter, sage ich mal, den Wärmesektor grüner zu gestalten. Und dort gibt es jetzt ein Wärmepumpenabonnement. Das kann man sich wie eine Art Netflix vorstellen. Das heißt, Sie machen eine kleine Anzahlung und zahlen monatlich einen Betrag, leasen aber im Prinzip Ihre Wärmepumpe von einem Energielieferanten, der eben auch für die Installation und für die Wartung zuständig ist. Und das ist insofern ein sehr attraktives Modell, weil viele Leute, die gerade in ländlichen Regionen wohnen, wo die Häuserpreise auch nicht sehr hoch sind, da Schwierigkeiten hatten, auch Darlehen von Banken zu bekommen, um zum Beispiel eine Wärmepumpe zu finanzieren. Deswegen die Idee, die so ein bisschen in dem Bild dargestellt ist, wir haben unten den Strompreis auf der X-Achse, auf der Y-Achse sieht man hingegen die Grenzkosten der Wärmeproduktion und jetzt bezogen auf die KWK-Anlagen wäre da natürlich dann entsprechend die Idee, wenn die Strompreise niedrig sind, dass dann eben tatsächlich auf Elektrokessel oder auf Wärmepumpen übergegangen wird. Und umgekehrt, wenn die Strompreise höher sind und weniger Windeinspeisung da ist, entsprechend ganz normal im Modus der KWK-Anlage produziert wird. Ja, hier nochmal zum Abschluss kann man jetzt sagen, dass die dänische Wärmeerzeugung basiert zu rund 65% bereits auf grüner Energie. Das ist das eine, was man in Bezug auf die Brennstoffe sagen kann, die Sie linker Hand sehen. Im Rahmen der Sektorenkopplung wird Power-to-Heat eine immer größere Rolle spielen und das dient eben, wie gesagt, vor allem der Flexibilisierung der Kraft-Wärme-Kopplung. Und was man auch noch sehen kann als neuen Trend ist eben tatsächlich die solare Fernwärmeversorgung. Die hat sich im vorletzten Jahr fast verdoppelt, dass also große solare Kollektoren entsprechend auch eingesetzt werden. Und da geht man davon aus, dass die in bestimmten Fernwärmenetzen bereits 20% des Jahres quasi beliefern können. Das heißt dann also tatsächlich gerade in den Sommermonaten, das wird also auch nochmal ein neuer Treiber sein, der zusätzlich an Attraktivität gewinnt. Gerade wenn jetzt dieser Grundbetrag auch für die dezentralen Kraft-Wärme-Werke als Förderung ausfällt auf Dauer jetzt seit Ende des Jahres. Zuletzt ein kleiner Ausblick. Ja, es gibt in Dänemark immer die sogenannte Basisfremskrivning. Das ist so eine Art Fortsetzung der jetzigen Politik als Frozen Policy Scenario, wo man sich anschaut, was würde in der Zukunft passieren, wenn wir jetzt das politische Rahmenwerk so halten, wie es jetzt ist. Und da ist die Prognose für 2020 sehr optimistisch, dass man sagt, 72% des Stromverbrauchs werden erneuerbar sein. Gegenwärtig sind es 56%. Und auch 71% des Fernwärmeverbrauchs werden von erneuerbaren Energiequellen gespeist werden. Allerdings ist dieses Frozen Policy Scenario, und da bin ich auch mal gespannt auf die Diskussion nachher der Zukunft, so ein bisschen skeptischer in Bezug auf die Zukunft, weil ja auch die neuen Verbrauchsanwendungen zunehmen werden und dort natürlich ein neuer Strombedarf auch entsprechend entsteht, der ja wiederum durch Erneuerbare gedeckt werden muss. Zugleich viele ältere Windanlagen rausgehen aus dem System und ja auch die Frage besteht, gerade wenn dann auch die Förderung wegfällt, auf der einen Seite sehen wir eine große Kostendegression bei Windenergieanlagen, aber wie wird das eigentlich auch mit Akzeptanzgründen etc. dann gestemmt werden? Zugleich gibt es natürlich auch die Frage, wie verhält es sich mit der Biomasse in der Zukunft, mit der Preissensitivität, wenn immer mehr Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen dahingehend konvertiert werden? Und dann gibt es auch noch eine dritte große Frage und das ist die, wenn wir immer mehr Effizienzsteigerungen haben, auch im Hausbereich, Wärmedämmung etc., wie wird das dann eigentlich in der Zukunft mit der Fernwärme aussehen? Ein Bericht der dänischen Energieagentur ist da sehr optimistisch, dass das trotzdem weiter auch gut voranschreiten wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Und ich freue mich sehr, im Nachgang später in der Diskussion nochmal zu diskutieren, was man in der Zukunft erwarten kann in Dänemark, aber auch welche Lessons learned sich übernehmen lassen für andere Länder und welche vielleicht auch nicht. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank und ich sage Tusen Tak for yes, opmerksomhed.